ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Christopher Wehrmann und ihr hört Militär und Macht mit einem Ukraine-Update. Paramilitärische russische Gruppen greifen immer wieder Orte im ukrainisch-russischen Grenzgebiet an, und zwar für die Ukraine gegen Putin. Besonders betroffen ist die Region um die russische Stadt Belgorod. Gleichzeitig fehlt es den ukrainischen Streitkräften weiter an Munition und auch sogenannte Gleitbomben, die Russland nun vermehrt einsetzt, sind eine zusätzliche Bedrohung. Gelingt Russland so bald der Durchbruch durch die ukrainischen Verteidigungslinien? Und welche Ziele haben die russischen Widerstandskämpfer, die im Grenzgebiet gegen Putin kämpfen? Können sie Russland gefährlich werden? Diese Fragen haben wir gestellt bei ZDF heute live. Hier geht es jeden Donnerstag um 19.30 Uhr um die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine. Schaut gerne rein auf YouTube und in der ZDF heute App. In den Kommentaren könnt ihr live eure Fragen stellen. Diese Woche war der Militärexperte Nico Lange zu Gast in der Sendung. Er erklärt, was hinter den russischen Paramilitärs steckt, welche Rolle sie für den Krieg spielen könnten und was aktuell getan werden müsste, um der ukrainischen Armee zu helfen. Legion Freiheit Russlands oder auch sibirisches Bataillon, das klingt ja erstmal, man könnte sagen, pro-russisch. Diese Einheiten kämpfen aber für die Ukraine und setzen Russland, wir haben es gezeigt, derzeit unter anderem in der Region Belgorod ziemlich zu. Was sind das für Truppen?
Das sind Freiwillige, die auf unterschiedlichen Wegen dahin gekommen sind. Russische Staatsbürger, die gesagt haben, wir sind bereit, mit der Waffe gegen das System Putin zu kämpfen. Die haben ganz unterschiedliche Motivationen. Da sind auch einige sehr zwielichtige Gestalten dabei. Also das sind nicht alles Leute, wo ich sagen würde, die sind sympathisch, aber die haben sich da zusammengefunden und die kämpfen jetzt dort. Und man muss sagen, der Ort ist militärgeografisch klug gewählt. Das ist für die Russen schwer, damit umzugehen. Und es ist sogar mehr als ein Ärgernis, weil das jetzt schon mehrere Tage anhält und für die Russen Ressourcen und Zeit kostet.
Ich habe es vorhin vergessen zu sagen, natürlich eure Fragen und Kommentare auch wie immer gerne an uns. Ihr seid aufgefordert mitzumachen, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail, wie immer. Ja, wir haben gerade schon, oder Sie haben gesprochen über die Zusammensetzung dieser Truppen, dieser Paramilitärs. Führende Köpfe der Einheiten werden von Experten als wahlweise ultranationalistisch oder auch nationalistisch-monarchistisch eingestuft. Werden die vom Westen unterstützt? Sind das auch langfristig brauchbare Partner für den Westen?
Nein, das sind weder brauchbare Partner, noch ist das, glaube ich, eine ernsthafte Truppe, die irgendwie in Russland Verantwortung übernehmen könnte. Mir ist nichts bekannt über irgendeine Form der Unterstützung, aber aus rein militärischer Perspektive kann man ja festhalten, das ist ein Störfaktor für die russischen Streitkräfte, die müssen sich ernsthaft damit beschäftigen. Das ist peinlich für Putin, während der Wahlen war das schon peinlich, ist auch jetzt peinlich, dass er die Situation dann nicht unter Kontrolle bekommt.
Sie sagen, es könnte peinlich sein, aber machen wir es nochmal konkret. Wie gefährlich können diese Paramilitärs werden für die russischen Streitkräfte und damit auch für Putin, also rein militärisch jetzt mal gesehen?
Die haben sich militärgeografisch einen sehr guten Punkt ausgesucht, um dort in das Gebiet Belgorod einzudringen. Das ist also auf der Rückseite die ukrainische Grenze und links und rechts sind Wasserhindernisse. Wenn Russland die dort wieder vertreiben will, dann muss Russland um diese Wasserhindernisse herum mit einer größeren Truppe fahren, muss dort Kräfte aufwenden. Das kostet viele Kräfte, das kostet Zeit. Und natürlich sind diese Kräfte dann nicht anderswo, wo wiederum die Ukrainer dann Angriffe setzen könnten. Also das ist schon unangenehm und das muss ja so einen großen Druck geben in den russischen Streitkräften, dass sie ja schon mit Gleitbomben eigene russische Ortschaften bombardiert haben. Also da scheint für die russische Seite eine gewisse Schwierigkeit drin zu stecken.
Wer finanziert das? Also gemeint sind offenbar die Paramilitärs.
Ja, also radikaler Russe zu sein aus irgendeinem Grund und Gegner von Putin zu sein, heißt nicht automatisch, dass man arm ist. Da ist eine sehr bekannte Figur dabei. Das ist jemand, der betreibt mehrere Restaurants. Man kann auch davon ausgehen, dass es Kräfte aus Russland gibt, zum Beispiel reiche Russen, die im Ausland leben, die diese Sache unterstützen. Und auf diese Weise kommt dann eben auch die Möglichkeit zusammen, solche organisierten Operationen durchzuführen.
Johnny fragt uns, ist die Truppenstärke der Legion Freiheit Russland bekannt? Wie gesagt, sind mehrere Organisationen, die da involviert sind, unter anderem eben diese. Haben Sie da eine ungefähre Größenordnung?
Also wir reden hier von zweistelligen Truppenstärken, möglicherweise ganz niedrig dreistellig. Aber bei asymmetrischer Kriegführung, das ist ja das, was man sieht, kann man, wenn man das Gelände gut kennt, wenn man die Geografie ausnutzt, wenn man überraschend agiert und wenn man gut ausgebildet ist, kann man mit kleinen Truppen auch sehr lange Probleme machen. Und das ist genau das, was hier passiert.
Sie haben vorhin schon die russischen Gegenmaßnahmen angesprochen. Also die Streitkräfte, die setzen häufig sogenannte Gleitbomben ein, vor allem auch eben gegen die regulären ukrainischen Kräfte. Diese Bomben, das weiß nicht jeder, die gelten als schwer abzuwehren. Können Sie uns dazu vielleicht noch mal genaueres sagen? Was sind das für Waffen?
Ja, Gleitbomben sind Bomben, wie man sie vielleicht auch aus Dokumentationen kennt, die also an Flugzeugen hängen und dann von diesen Flugzeugen ausgeklinkt werden. Das Besondere bei diesen Gleitbomben ist, die sind mit Flügeln ausgestattet, die können also nach dem Abwurf aus einem Flugzeug, können die mehrere Kilometer zurücklegen. Und die Russen haben sie aufgerüstet mit nicht nur Flügeln und Steuerungsmöglichkeiten, sondern auch mit GLONASS-Satellitennavigation. Und sie haben so eine billige Möglichkeit, sehr, sehr große Sprenglasten, die eine verheerende Wirkung haben, sehr punktgenau zu steuern. Die Voraussetzung dafür ist, dass die russischen Flugzeuge, die diese Bomben abwerfen, dass die dicht genug an die Front heranfliegen. Und das gelingt ihnen leider. Und dadurch sind die ukrainischen Truppen diesen Gleitbomben fast schutzlos ausgeliefert. Und Russland produziert immer mehr davon, weil das eben viel billiger ist, als zum Beispiel weitreichende Raketenartillerie oder Marschflugkörper einzusetzen. Und bisher hat die Ukraine kein richtiges Gegenmittel.
Ja, stellt sich natürlich direkt die Frage, was bräuchte denn die Ukraine?
Also die Gleitbomben selbst abzuwehren, ich habe ja auch schon gesagt, die sind sehr billig. Das ist fragwürdig, ob man das mit leistungsfähigen Flugabwehrsystemen tun sollte. Wenn man aber eine gute Luftverteidigung hat mit modernen Systemen, dann ist man in der Lage, die Flugzeuge, die diese Gleitbomben abwerfen, auf Abstand zu halten. Und da die Gleitbomben eine sehr begrenzte Reichweite haben, ist damit die Gefahr für die Truppen gebannt. Diese leistungsfähigen Luftverteidigungssysteme, Patriot, NASAMS, IRIS-T, die stehen aber in den ukrainischen Städten, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Also Russland spielt da ein ganz perfides Spiel, gefährdet die Zivilisten in den Städten, so dass dann die Truppe an der Front keine Luftverteidigung hat. Die F-16, wenn sie denn operativ werden, die könnten helfen, weil die Luft-Luft-Raketen haben mit relativ hohen Reichweiten. Und die könnten dann die russischen Flugzeuge auf Abstand halten.
Unser User Gary ist bei dem Wort Ultranationalisten hellhörig geworden. Sind damit Rechte gemeint, also so etwas wie Nazis? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, russische Ultranationalisten sind politisch radikale Kräfte und es sind, man kann das nicht verneinen, es sind unter diesen Legionären oder unter diesen Freiwilligen, die da gegen Putin kämpfen, auch Extremisten.
Wir waren gewesen gerade bei der Luftabwehr. Vielleicht können wir auch bei der Stelle nochmal Eduard Kundt mit einbauen. Er hätte eine Frage an Herrn Lange bezüglich der F-16. Also da geht es jetzt um Kampfflugzeuge. Vielleicht ist das ja auch etwas, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Die USA wollen der Ukraine vorschreiben, nicht in russisches Territorium einzudringen. Wieso engt man laufend die Ukraine ein? Rote Linien gibt es doch nicht, sagt er. Gibt es vielleicht doch.
Also ich muss sagen, ich rätsele langsam, warum die USA und auch Deutschland, die sind ja die beiden, die das ganz führend machen, das ständig für nötig halten, öffentlich neue rote Linien den Ukrainern aufzuerlegen. Man kann ja auch einfach gar nichts sagen, dann weiß die russische Seite zumindest nicht, wo diese roten Linien sind. Vielleicht will man damit innenpolitisch irgendwen beruhigen, aber ich halte das ausdrücklich nicht für sinnvoll. Mal ganz abgesehen davon, dass völkerrechtlich völlig klar ist, die Ukraine kann militärische Ziele in Russland angreifen. Und es ist ja auch nicht sinnvoll, sich über die Grenze hinweg beschießen zu lassen und dann zu sagen, oh, die Geschütze, die uns da beschießen, die greifen wir ja auch nicht an.
Wir werden gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs noch mal ein bisschen genauer auf diese Aspekte eingehen, aber vielleicht noch mal für den Moment eine kurze allgemeine Bestandsaufnahme beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe der NATO Anfang der Woche. Da ging es ja auch um die weitere Unterstützung für die Ukraine, also mit Geld, mit Waffen, mit Munition etc. Wie würden Sie jetzt in einem ersten Aufschlag die bisherigen Ergebnisse dort bewerten?
Meiner Sicht war es zu wenig, was in Ramstein vereinbart worden ist. Generell ist im Moment so, dass die Sache, die am meisten hilft, die Vermittlung des tschechischen Präsidenten und der tschechischen Regierung für die Artilleriemunition ist, dass aber die Partner der Ukraine langsamer geworden sind in ihren Lieferungen und auch weniger liefern. Das halte ich für nicht gut. Das geht um Luftverteidigung und Luftverteidigungsmunition. Das geht aber auch um Artilleriemunition, aber auch um zum Beispiel Wartung und Instandsetzung von Kampfpanzern und Schützenpanzern, auch um mehr Schützenpanzer und Kampfpanzer selbst. Da muss noch mehr passieren und da muss wieder eine höhere Dynamik rein.
Herr Lange, vielen Dank für den Moment. Wir werden das Gespräch in wenigen Minuten fortsetzen. Dankeschön bis hierhin. Vorher aber wollen wir uns noch mal einen Eindruck aus der Ukraine verschaffen. Ein Land, das jetzt seit mehr als 2 Jahren vom Krieg geplagt ist. Und das kämpft nicht nur an der Front, sondern auch darum, sich ein Stück Normalität zu bewahren. Vielleicht auch Ablenkung, und zwar mit Kultur. Und unter anderem darüber sprechen wir jetzt mit unserem Reporter Tim Kröger, der uns aus Lviv zugeschaltet ist. Hallo Tim. Guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend aus Lviv.
Du warst vergangene Nacht, das kann man vielleicht vorweggeben, in Kiew noch zugegen, wo es zum ersten Mal seit Wochen wieder massive Raketenangriffe gegeben hat. Du bist heute im Laufe des Tages nach Lviv dann weitergereist. Was kannst du uns zu deinen Eindrücken der vergangenen Nacht sagen?
Ja, genau das, was du eben auch schon gesagt hast, das war ein erster größerer Angriff seit Wochen, ich glaube seit Anfang Februar das erste Mal wieder, dass wir so etwas erlebt haben. Im vergangenen Jahr gab es das deutlich öfter. Es ist ganz offenbar so gewesen, dass die russische Seite da mehr als 30 Raketen in Richtung Kiew losgeschickt hat, von denen wieder der größte Teil abgefangen worden ist durch die Flugabwehr rund um die Hauptstadt. Und das Problem dabei ist aber eben immer, dass es dann eben zu trotzdem sehr lauten Detonationen am Himmel über Kiew kommt. Dazu kommt natürlich auch, dass dann die Trümmerteile runterfallen. Das hat dann in dem Fall wieder dazu geführt, dass es mehrere Verletzte gab, dass auch Autos zu Schaden gekommen sind. Und die Frage ist jetzt eben, ob das der Beginn einer größeren Welle von russischen Angriffen ist, wieder auf größere Städte in der Ukraine. Es gab ja vor wenigen Tagen einen Angriff auf Kharkiv, wo ich glaube 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Vor einer Woche gab es einen größeren, sehr schweren Angriff auf Odessa, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also die Frage ist eben, ob das jetzt sozusagen der Beginn ist, dass die russische Seite wieder verstärkt größere russische Städte ukrainische Städte angreift.
Wir haben es gesagt, 2 Jahre dauert der Krieg jetzt an, etwas länger sogar. Wie ist das allgemein? Was macht das mit den Menschen im Land? Was macht, ich meine, wir hören immer wieder von der Notwendigkeit, mehr und unverbrauchte Kräfte an die Front schicken zu müssen. Das muss ja auch mit den Menschen dort etwas machen. Wie hast du das erlebt?
Genau, also wir waren ja jetzt hier 4 Wochen im Land unterwegs und haben mit vielen Menschen, auch Soldaten, gesprochen. Und du hast es angesprochen, das Problem, dass die Soldaten erschöpft sind, dass es zu wenig Rotationen gibt, dass nicht genug Soldaten neu rekrutiert werden können, ist ein ganz großes hier in der Ukraine im Moment. Das ist auch eine große Diskussion, die ausgelöst worden ist, vor allem von Ehefrauen von Soldaten, die vor allem auf dem Kiew-Maidan-Platz immer wieder protestieren und fordern, dass die Soldaten, die jetzt schon 2 Jahre kämpfen, endlich demobilisiert werden, also von der Front zurückkehren können, dass neue Soldaten ausgebildet, trainiert werden. Es ist jetzt auch im Parlament ein Gesetz unterwegs, das das alles regeln soll. Das wird sicherlich noch einige Wochen dauern, bis das kommt. Also das ist eine Diskussion, das ist ein Problem und viele Menschen sind sich dessen bewusst, genauso wie sie sich bewusst sind, wie schwierig die militärische Lage an vielen Frontabschnitten im Moment ist. Der Mangel an Munition, der Mangel an Waffen ist allgegenwärtig. Das haben uns auch Soldaten in verschiedenen Artilleriepositionen erzählt. Und die große Frage ist natürlich, die sich auch die Menschen hier in der Ukraine stellen, wie stark ist die Unterstützung des Westens noch? Wird sie wieder stärker werden? Und vor allem aber auch, kommt sie, wenn sie dann kommt, kommt sie rechtzeitig? Weil viele sich halt klar darüber sind, dass die russische Seite vorrückt und es gibt die Befürchtung, dass es größere russische Offensiven geben könnte. Und die Hoffnung ist eben, dass eine weitere, wieder verstärkte westliche Unterstützung dann noch rechtzeitig kommt.
Damit kommen wir nochmal zurück zum militärischen Aspekt unseres Streams, sprechen darüber weiter mit dem Militärexperten Nico Lange. Hallo nochmal und willkommen zurück, Herr Lange. Betrachten wir nochmal den Frontverlauf im Osten. Wo sind da derzeit, was würden Sie sagen, die neuralgischen Punkte? Wo machen Sie vielleicht eine besondere Dynamik aus? Wo stehen eventuell russische Vorstöße bevor?
Also was man sehen kann und was in gewisser Weise neu ist in den letzten Wochen, ist, dass Russland die Gebiete gegenüber der russischen Grenze, also in Sumy und in Kharkiv, wieder sehr stark beschießt. Und Putin hat ja in dem Zusammenhang auch davon gesprochen, eine sogenannte Pufferzone errichten zu wollen, was nichts weiter ist als ein propagandistischer Vorwand, da möglicherweise wieder einmarschieren zu wollen. Das steht im krassen Gegensatz zu dem, was Putin sagt, über die Annexion von vier Oblasts und dass die anderen dann sozusagen gar nicht auf dem Zielschirm sind. Aber dass Putin lügt und dass die russische Führung lügt, wissen wir ja. Und diese Entwicklung bei Sumy und bei Kharkiv, die ist sicherlich neu. Ansonsten gibt es nach wie vor Truppenansammlungen der Russen bei Kupjansk. Und diese ukrainischen Stellungen, die ja schon sehr lange auf der östlichen Seite des Ostkielflusses sind, sind den Russen ein Dorn im Auge. Bisher haben sie da aber kein Land dazu gewinnen können. Möglicherweise kommen da aber Angriffe. Und westlich von Awdijiwka versucht Russland, die Angriffe weiter fortzuführen. Man muss aber sagen, die werden da in den letzten Tagen langsamer. Und es scheint so, dass mit dem Eintreffen von mehr Artilleriemunition die Ukraine die Chance haben wird, die Front zu stabilisieren.
Also das bedeutet, das Momentum ist momentan auf Seiten der Russen oder doch eher wieder Richtung Ukraine neigend?
Seit dem Fall von Awdijiwka ist die Initiative auf der Seite der russischen Streitkräfte. Und sie versuchen auch aus dieser Initiative einen Schwung zu behalten, um immer weiter vorzurücken und Gebiete zu erobern. Aber wir reden da von 8 bis 10 Kilometern innerhalb von Wochen unter extrem hohen Verlusten. Und Russland produziert zwar viel neue Technik, verliert die aber auch in einem sehr schnellen Tempo. Also Russland verliert etwa gleich viel Schützenpanzer, wie es produziert. Und erleidet ja auch sehr hohe Verluste bei den Soldaten. Insofern ist das, was Russland macht, eine primitive Kampfführung, die gewisse Fortschritte bringt. Aber das ist keine großräumige Operation, die Russland da macht.
Derzeit schreibt uns IFOZIN Phoenix, kursieren Meldungen, dass Frankreich gegebenenfalls Truppen in die Ukraine entsenden möchte. Ich weiß nicht, ob er sich darauf bezieht, was Macron vor einigen Wochen ja schon angedeutet hatte. In den französischen Medien wurden sogar konkrete Einsatzpunkte eruiert. Halten Sie dies für realistisch, Bodentruppen eines NATO-Landes?
Ich habe ja am Anfang dieser Sendung schon gesagt, dass ich es grundsätzlich für sinnvoll halte, überhaupt gar nichts auszuschließen und der anderen Seite nicht ständig zu sagen, was man alles nicht macht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in einer langen Auseinandersetzung. Was Bodentruppen aus NATO-Staaten betrifft, muss man aufpassen, dass man, wenn man Bodentruppen hört, nicht immer gleich Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg im Kopf hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel ukrainische Truppen logistisch zu unterstützen oder bei der Wartung und bei der Instandsetzung, bei der Luftverteidigung in der Westukraine, an der Grenze zu Belarus, weit hinten im Hinterland, aber um eben die ukrainischen Streitkräfte zu entlasten. Und über diese Dinge muss man doch mal nüchtern reden können, zumal ja viele Länder, die bilaterale Sicherheitsabkommen mit der Ukraine schließen, zum Beispiel auch das Thema Ausbildung von ukrainischen Streitkräften in der Ukraine, zum Beispiel in der Westukraine, nicht ausschließen, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Das leuchtet ja auch ein, dass es sinnvoller ist, einige Ausbilder dahin zu bringen, als Tausende von ukrainischen Soldaten auf der ganzen Welt herumzufliegen. Also ich glaube, man muss nüchtern über diese Dinge reden, ohne dass man gleich immer den ganz großen Krieg im Kopf hat.
Damit sind wir eben auch bei der westlichen Unterstützung. Wir hatten vorhin auch schon drüber gesprochen, über das Treffen in Rammstein. Ist das, was momentan geliefert wird, aus Ihrer Sicht, Sie hatten es schon angesprochen, ausreichend, damit die Ukraine den Krieg nicht verliert?
Ja, bisher muss man ja sagen, hat die westliche Hilfe dazu beigetragen, dass Putin seine militärischen Ziele nicht erreichen kann. Und das kann man ja auch immer nur wieder unterstreichen. Putin hat seine militärischen Ziele nicht erreicht. Er hat Kiew nicht erobert. Er hat Cherson wieder verloren. Selbst die Oblasts, die nach russischer Lesart annektiert worden sind, sind ja gar nicht vollständig erobert. Aber Putin versucht es weiter und hält die politischen und militärischen Ziele aufrecht in der ganz umfangreichen Form, wie es vorher war. Ich habe den Eindruck, dieses Verweigern des Erreichens der militärischen Ziele gegenüber Putin, dass die westliche Strategie war, angeführt von den USA, reicht nicht aus, weil sich immer mehr abzeichnet, dass es das Rezept für einen sehr langen Krieg ist, unter dem die Ukrainer zu leiden haben. Und für uns alle, für die Ukrainer, aber auch für uns als Partner wäre es schneller und im Endeffekt auch ungefährlicher und kostengünstiger möglich, diesen Krieg zu beenden, wenn man schnell der Ukraine das gibt, was wir selbst auch benutzen würden, um das militärische Problem zu lösen. Und wenn die Ukraine sich militärisch durchsetzt, so dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine stark unter Druck kommen, dann wächst die echte Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite, die es ja bisher nicht gibt. Also ein Strategiewechsel und ein schnelles Liefern von mehr wäre jetzt das richtige Vorgehen.
Das heißt, man müsste es auch im Wording, wie es neudeutsch heißt, anders formulieren. Also vielleicht weggehen von dem Nicht-Verlieren hin zu einem Gewinnen. Was muss man tun, damit die Ukraine den Krieg gewinnt? Und was müsste davon oder dafür besser gesagt von westlicher Seite geliefert werden?
Also wenn man Krieg so definiert, dass es heißt, die ukrainischen Streitkräfte setzen sich auf dem Gebiet der Ukraine militärisch durch, dann ja. Niemand will ja nach Moskau marschieren. Vor allen Dingen muss man das aber einheitlich tun für die Partner der Ukraine, weil wir in Deutschland sind ja in einer Sondersituation. Hier wird das so formuliert, in den USA auch sehr stark, aber andere gehen ja da viel weiter in den Formulierungen. Man muss aber Einigkeit herstellen.
Hoff 9000 fragt uns, oder beziehungsweise Sie, Herrn Lange, welche Munition und Waffensysteme werden in der Ukraine produziert und wie unterstützt die NATO dabei?
Die Ukraine ist darauf umgestiegen, nicht nur 152 mm Artilleriemunition, also das alte Kaliber, zu produzieren, sondern auch moderne 155 mm Artilleriegeschosse, was sie vor dem Krieg überhaupt nicht gemacht hat. Das läuft an, das wird auch ständig gesteigert. Und die Ukraine hat alles, was sie dafür braucht. Es ist aber nicht so einfach, so eine völlig neue Produktion zu starten. Die Ukraine produziert sehr viele Drohnen unterschiedlicher Bauart. Und je mehr sie diese Drohnen produziert, wird die Frage sein, woher kommen eigentlich die Komponenten, die Optik, die Sensorik, die Motoren, viele andere Dinge, die man für Drohnen braucht. Und da müssen wir helfen, mit unserer Marktmacht als Europäische Union zum Beispiel, aber auch generell als Partner der Ukraine, dass die Ukraine diese Komponenten bekommen kann. Die Ukraine hat, das hat die Washington Post gerade berichtet, auch Marschflugkörper, die sie herstellt, die sehr leistungsfähig sind, hohe Reichweiten haben. Und auch da wird die Frage sein, gibt es Komponenten, technische Bauteile, Chips, andere Dinge, die wir liefern können dafür? Und die Ukraine nicht nur damit zu unterstützen, dass wir sagen, oh, wir verkaufen euch fertige Produkte, die wir haben, oder wir geben euch Geld, damit ihr Produkte bei uns kaufen könnt, ist auch die Frage, wie kann man der Ukraine helfen, selbst Dinge herzustellen, glaube ich, strategisch von sehr hoher Bedeutung.
Christian Friemel fragt, wie soll das mit den F-16 funktionieren? Auch andere melden sich nochmal zu Wort wegen der F-16-Thematik. Die russische Luftabwehr ist auch nicht nur am Schlafen und die Gleitbomben haben ja auch eine gewisse Reichweite. Also die Frage, sind die F-16 tatsächlich da das richtige Mittel der Wahl? Was würden Sie dazu sagen?
Ja, das richtige Mittel der Wahl ist bodengebundene Luftverteidigung, die sehr leistungsfähig ist, mit den entsprechenden Radarsystemen, die untereinander vernetzt sind, die Dinge detektieren können, die schnell unterscheiden können, was ist das da, was da geflogen kommt, damit man die richtige Flugabwehrwaffe auswählen kann. Aber das ist ja eine theoretische Betrachtung, weil es von diesen Luftverteidigungssystemen nicht genügend gibt, weil wir die zu langsam bauen, weil wir auch die Munition dafür zu langsam produzieren und dadurch die nur in Tröpfchen und in kleinen Mengen in der Ukraine verfügbar sind. Und wenn man sich entscheiden muss, schützt man die Bevölkerung in den Städten oder nutzt man diese Luftverteidigungssysteme an der Front, dann kann ich ja verstehen, dass man die Bevölkerung in den Städten zuerst schützt. Das ist die Situation. Wir müssen schneller mehr Luftverteidigungssysteme produzieren, die Produktion ausbauen. Aber wenn man sieht, dass die Firma Diehl Probleme hat, neues Gewerbegebiet zu erschließen, in Deutschland sieht man ja, was es da auch für Probleme gibt mit diesen Dingen. Ja. Die F-16 können insofern helfen, als dass sie, wenn sie in der Luft sind, die russischen Flugzeuge weiter von der Front fernhalten. Und das wird bei den Gleitbomben eine Wirkung haben, die die Ukraine etwas entlastet.
Also bei der F-16, meines Wissens, ist es so, dass sowohl die Niederlande als auch Dänemark etwa zugesagt haben, da zu liefern demnächst.
Ja, es gibt mehrere Staaten, Niederlande, Dänemark gehören dazu, insgesamt über 60 Flugzeuge. Ja. Aber es ist schwierig, die Bodeninfrastruktur dafür aufzubauen, weil man das ja dezentral machen muss, dass es mehrere Landeplätze gibt, Versorgungspunkte. Deswegen dauert das noch etwas.
Verstehe. So, ja, DAW-Videokanal stellt die Fragen aller Fragen. Was muss sich ändern, damit die Ukraine wieder die Oberhand gewinnt?
Zunächst mal muss man das, was die Ukraine jetzt gut macht, dieses Verzögerungsgefecht, muss man so fortsetzen, dass die Verluste, die Abnutzung auf der russischen Seite möglichst hoch bleiben, dass man also Land für Zeit tauscht und dass dann der russische Angriff irgendwann zum Erliegen kommt. Man wird nicht jeden Meter ukrainischen Gebiets halten können auf diese Weise. Das muss man aber auch nicht bei der Verzögerung. Entscheidend ist, dass die Russen ihren Angriff, dass der Dynamik verliert und dass er dann zum Stehen kommt. Und dann gibt es möglicherweise für die Ukraine eine Chance, gar nicht unbedingt im Osten, sondern im Süden die Krim weiter unter Druck zu setzen, die Bereiche im Schwarzen Meer weiter unter Druck zu setzen. Das ist ja vorher schon mehrfach gelungen, um auf diese Weise im Grunde in einer Zweiteilung der Front auch wieder in die Vorhand zu kommen. Dafür braucht die Ukraine aber zum Beispiel Präzisionswaffen mit hohen Reichweiten. Deswegen haben wir ja diese leidige Diskussion zum Thema Taurus. Ja. TechMS mit höheren Reichweiten, andere kämen auch in Frage. Aber da sehe ich für die Ukraine eine Chance. Im Moment muss man aber auch ganz nüchtern festhalten, dass keine der beiden Seiten im Moment die Möglichkeiten hat, größere Operationen durchzuführen.
Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da in etwa? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich das Momentum wieder verändern könnte, dass die Ukraine auch wieder in die Vorderhand geraten könnte, was würden Sie denn sagen, wovon müssen wir ausgehen? Ist das jetzt eine Frage von Wochen, von Monaten, sogar von Jahren? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, wir haben alle miteinander gelernt, dass nichts mehr schnell geht in diesem Krieg. Wir sind weit davon entfernt, dass es eine militärische Entscheidung oder eine politische Lösung geben könnte. Es ist besser, sich darauf einzustellen, ohne jetzt genaue Prognosen machen zu wollen, dass es sich um einen langen Krieg handelt, der industrielle Grundlagen braucht, der langfristig tragfähige Grundlagen braucht, der eine Logistik braucht, die auch über lange Strecken durchhält. Das ist alles jetzt notwendig. Wenn es dann kürzer dauert, umso besser. Aber ich glaube, wir müssen uns da weiter auf einen langen Krieg und eine lange systematische Unterstützung einstellen.
Gut, Herr Lange, dann komme ich noch einmal auf die Ausgangsfrage unserer Sendung zurück. Da ging es um die paramilitärischen Einheiten. Darüber hatten wir am Anfang schon relativ viel gesprochen. Vielleicht einmal dazu auch noch abschließend und vielleicht auch mit der Frage noch von Thomas Grußert. Gibt es nach dem Aus der Wagner-Gruppe Hinweise, dass sich ehemalige Wagner-Söldner diesem Widerstand angeschlossen haben könnten? Von denen hört man nicht mehr allzu viel. Gibt es da Erkenntnisse, dass die da mitmischen?
Also da habe ich keine Erkenntnisse, die das bestätigen würden. Es gibt Gerüchte, die diesbezüglich kursieren, aber genaue Namen oder Beweise habe ich dafür noch nicht gesehen.
Ja.
Was die Wagner-Truppe selbst betrifft, ist die versprengt in alle möglichen Richtungen. Aber viele sind auch schon wieder in Afrika aktiv, unter anderem Namen. Viele sind irgendwo als so eine Art Hilfstruppe bei den russischen Streitkräften unterwegs. Also in dieser geschlossenen Form ist die Wagner-Gruppe offenbar nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was sie macht. Die Kämpfer sind versprengt.
Gut. Dann vielleicht noch einmal ganz zum Schluss die Frage, eben weil die Sendung auch so benannt ist. Also wir fragen, wie gefährlich sind diese paramilitärischen Einheiten? Sie hatten vorhin schon gesagt, die sind vor allem im Moment dabei, Kräfte zu binden der Russen. Aber jetzt im Gesamtverbund mit den weiteren westlichen Anstrengungen, welche Rolle könnten die noch spielen, diese paramilitärischen Einheiten?
Also Kräfte zu binden, das ist ja ein militärischer Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Und diese asymmetrische Kriegführung, wenn die sich dort festsetzen in diesem Gebiet, das von Wasser umgeben ist, von schwierigen militärischen Hindernissen, dann wird das für Russland einen erheblichen Aufwand erfordern. Und es wirft auch kein gutes Licht auf die russische Verteidigung, wenn die einfach ihre eigenen Städte und Dörfer in Schutt und Asche legen, mit Gleitbomben und alles bombardieren. Hinterlässt, glaube ich, auch bei der eigenen Bevölkerung keinen guten Eindruck. Also je länger das weitergeht und je länger Russland nicht in der Lage ist, die Sache zu bereinigen, desto unangenehmer wird das, weil man auch die Informationen, glaube ich, nicht unter dem Deckel halten kann in Russland. Jetzt war noch alles übertüncht über die Wahlen und über Putins Siegesrhetorik, aber das wird wieder Einzug halten in die Debatten. Putin wird sicherlich fordern, dass man das jetzt schnell und möglichst brutal entscheidet. Aber das ist eben, wie ich schon beschrieben habe, aus militärischer Perspektive gar nicht so leicht.
Das war die Analyse von Militärexperte Nico Lange. Die Angriffe der russischen Paramilitärs im Grenzgebiet werfen kein gutes Licht auf die russische Verteidigung und könnten vor allem dazu führen, dass russische Kräfte in der Region gebunden werden. Verlässliche Partner für die Ukraine oder den Westen sind sie aber nicht. Den gesamten Stream als Video seht ihr in der ZDF-Heute-App und auf unserem YouTube-Kanal, dort dann auch mit Kartenmaterial im Bild. Über aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine sprechen wir dort jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Ihr könnt die Streams live mitverfolgen, Fragen stellen und mitdiskutieren. Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback und über Bewertungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.